Wie sind Sie denn überhaupt auf Alfred Jarry gestoßen? Was ist Ihr Weg dahin gewesen? Das finde ich immer sehr spannend.
Ja, meine Großeltern waren gute Freunde von Kurt Schwitters, der deutsche Künstler.
Okay.
Und da war ich 16 und dann habe ich das Dadaismus kennengelernt. Dann waren verschiedene Freunde in kleine surrealistische Gruppen und da habe ich viel gemacht in den 90er Jahren. Und in 2000 ist ein Collège de Pataphysique sozusagen neu gegründet. Die sind in die 70er Jahren unter die Erde getaucht, ein Okkultation, so, die haben die Fenster zugemacht und haben gesagt, in das Jahr 2000 öffnen wir wieder neu. Und dann haben 2000 einige Leute in Paris gefragt, ob ich vielleicht Lust hatte, in Holland etwas zu gründen und da Leute zusammenzubringen unter die pataphysische Zeichen sozusagen.
Und was war für Sie ganz persönlich der Ansatz oder die Lust dazu oder der Reiz des Pataphysischen überhaupt, dieses Ansatzes, der, wie Sie ja selber gesagt haben, eben auch sozusagen im Vorfeld des Dadaismus und dieser ganzen Ismen, die kann man sich auch sparen, aber man braucht ja irgendwie Namen, um sich zu verständigen, die es davor gegeben hat. Und dann aber auch dieser Institution, das ist ja so ein bisschen das Absurde auch da drin. Warum gibt es denn ein Collège de Pataphysique, überhaupt eine Institution mit bestimmten Positionierungen?
Ja, man braucht natürlich eine Zeitschrift. Und man braucht eine Struktur, um die Sachen bekannt zu machen. Also ich bin sehr froh, dass es das Collège de Pataphysique gibt, weil dadurch kann ich in Frankreich publizieren, in Chile, in Italien. Und natürlich wird das auch schnell wie die Pfadfinder.
Ja.
Und das soll man sicher vermeiden. Aber hat auch seinen Charme. Das ist diese administrative Seite vom Collège de Pataphysique. Aber was mich selber immer reizt, ist einfach diese Forschung zu betreiben, um sich Aufgaben zu stellen, auszudenken, was kann ich jetzt mit einem Satz von Jarry tun und aus diesem ganz kleinen Satz ein ganzes Buch machen. Das fasziniert mich selber.
Mhm.
Und das versuche ich dann zu tun, erstmal mit Aufsätzen und später mit Ausstellungen.
Aber dann auch separat von Jarry oder Kolleginnen oder Geistesverwandten von ihm? Oder ist der Ausgangspunkt dann schon jemand, der oder die irgendwo mit Pataphysik zu tun hat, also mit diesem Gedankengut?
Nein, ich glaube, ich versuche auch, junge Künstler reinzubeziehen, wie hier in der Ausstellung von Bernice Nauta, eine holländische Künstlerin. Sie ist, ich denke, 28, 29, so sehr jung. Da habe ich in was sie gemacht hat etwas erkannt, wo ich denke, das kann ich mit der Pataphysik verknüpfen und hier ausstellen, um zu erklären, hey, es gibt auch junge Leute, die eigentlich Sachen machen, die sehr verwandt sind an was Jarry gemacht hat oder die Gedanken von Jarry.
Also es ist nicht einfach was Historisches, weil das könnte man ja oft so meinen, ne? Weil man das natürlich festmacht an den großen Namen Jarry und dann die Franzosen in den 40er Jahren, Boris Vian und Jacques Prévert und so weiter, sondern dass es eben um eine bestimmte Art des Denkens und des Handelns geht.
Ja, und vielleicht, oder ich glaube, das ist für einige Künstler auch heutzutage noch ein Leitmotiv sozusagen, diese Ausnahme zu suchen, diese kleinen Details auszubuddeln und groß zu machen. Und dann versuche ich das, weil die Möglichkeit da ist, das dann im Ausland sozusagen mitzunehmen, das auch zu verbreiten und zu erklären, was da in Holland passiert und warum das interessant sein kann.
Was unterscheidet eine pataphysische künstlerische Arbeit, also von einem Zeitgenossen, jemand, der jetzt nicht direkt sich historisch mit pataphysischem befasst, von irgendeiner anderen künstlerischen Arbeit?
Wie ich schon gesagt habe, ist alles pataphysisch.
Eben.
Nur einige sind sich davon bewusst. So, ich glaube, man konnte fast natürlich bei jeder künstlerischen Arbeit vielleicht eine Geschichte schreiben, wieso es in diese pataphysische Denkart gehört sozusagen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, die ich mich gestellt habe. Dürfen vielleicht andere machen.
Ja, ja.
Es gibt auch ganze wissenschaftliche Forschungsgruppen an Universitäten, die dieses Collège de Pataphysique als ein historisches Phänomen wie die surrealistische Gruppe oder dadaistische Gruppe erforschen. Dürfen sie auch, aber das mache ich auch nicht. Am höchsten benutze ich wieder diese Aufsätze, um meine Geschichte
zu nähern, irgendwie weiter zu spinnen.
Genau. Ja.
Und ich würde gerne noch eine Frage zu Alfred Jarry selber stellen, inwiefern überhaupt man ihn sozusagen jetzt ein bisschen abseits stellen kann als Person, Persönlichkeit oder vielleicht eine Vielfalt an Personen sozusagen von diesem Pataphysischen, der wird ja meistens damit fast so identisch gesetzt. Wer ist kurz geschildert für Sie Alfred Jarry und warum ist der wichtig?
Ich glaube, diese Vielfalt ist interessant, wie er geschrieben hat, gemalt hat, sich mit Musik beschäftigt hat, Theater auf der Bühne gemacht hat, Puppentheater gemacht hat. Und all diese Ausdrucksformen waren für ihn von gleicher Wert sozusagen. Und was ich selber faszinierend finde, ist einfach die ganz viele Schichten, die es gibt in diese Schriften und auch ganz viel, was man heutzutage nicht mehr begreift, wo man richtig die Bilder braucht, um zu kapieren, was er meinte. Und weil ich Holländer bin und Französisch nicht meine Muttersprache ist, lese ich die Sache auch wieder anders als Franzosen das lesen. Und dann kommt da eine große, große Welt und die will ich dann bekannt machen, sozusagen. Ich finde es immer schwierig. Er war natürlich vielleicht ein Spaßfigur, aber hat er doch, wenn man die drei Teile Plejade sieht, hat er unglaublich viel geschrieben und das ist immer verknüpft und das macht es interessant.
Ist er denn ein Spaßvogel? Also mir fällt immer wieder auf, also wenn ich zu den Texten selber greife, weil er das dazwischen gesagt, er gehört ja zu den Figuren, die man eher so kurz benennt. Man weiß Alfred Jarry ja Anfang des Jahrhunderts und dann Burois und so weiter, aber es ist eher wie so eine Chiffre oder so eine Metapher und oft kennt man die Texte selber eigentlich kaum, nicht wirklich. Ja. Also die meisten Menschen, sagen wir mal so, außer den wenigen Spezialisten, die dann da wirklich eingetaucht sind. Und wenn man sich aber dann da mal ranbegibt, dann merkt man ganz schnell, dass einem eher so das Lachen gefriert und das gar nicht komisch ist. Natürlich gibt es eine, aber letztlich ist es ja eigentlich eher wie so dieses, ein sehr frühes Entsetzen, bevor die ganzen Gräuel des 20. Jahrhunderts überhaupt erst losgegangen sind. Also so kommt mir das ein bisschen vor und das erstaunt sehr bei so einem extrem jungen Menschen, Künstler. Ich meine, hat all das ja, diese Vielfalt erschaffen in einem sehr jungen Alter, weil er so früh gestorben ist. Also wie sehen Sie das? Oder wie kann man das vielleicht nicht erklären, aber irgendwie...
Einerseits war er natürlich eher so ein... Er war befreundet mit Mallarmé, mit mehreren Künstlern von 1860. So, da hat er die Geschichte.
Alte Generation sozusagen.
Aber er war auch befreundet mit Picasso und Apollinaire. Also das ist wieder Anfang vom Dadaismus und Surrealismus. So erst dazwischen und dann natürlich sehr jung verstorben mit 34. Aber hat er doch auch viel verknüpft an Geschichte und Zukunft. Das finde ich dann selber zum Beispiel auch wieder schön an Faust Roll, wo er eine Bibliothek von 27 Schriftstellern aufgenommen hat. Und dadurch wird man fast gezwungen, um noch unbekanntere Schriftsteller wieder mal lesen zu gehen, wenn man diese Bibliothek ja rekonstruieren will.
Ja. Also er ist eine Brücke, das was Sie gerade sagen, klingt so als wäre, und das ist er sicherlich zum Teil auch, eine Brücke zwischen eben dieser Generation von Mallarmé und so weiter, die ja auch eigentlich schon alles umgeschmissen haben, was es an literarischen, ästhetischen Kanons gegeben hat. Und trotzdem ist diese Brücke nochmal wie so ein Bruch, weil das, was er gemacht hat mit seinem Überrohr, natürlich am meisten durchschlagen. Das ist in allen Köpfen hängen geblieben, ja, sozusagen. Von dem kam er ja auch nicht mehr los. Er war dann selber irgendwie quasi mit dieser Figur irgendwie identisch, was eigentlich auch fast tragisch ist. Ja. Er kam da gar nicht mehr raus, so hätte er es auch wollen. Also irgendwie ist es ja eine Brücke, die gleichzeitig irgendwie so ein Bruch ist nochmal, also ein Graben ist, sagen wir mal eher. Nicht ein Bruch, sondern ein Graben. Das ist nichts, wo man drüber laufen kann, sondern das ist wie so ein Graben, in dem man erstmal heftig auf die Nase fällt. Das ist eine Frage.
Ja. Da muss ich dann auch wieder alles...
Weil ich sage als Hintergrund dafür...
Ich denke, dass einfach den Graben ist einfach den Ersten Weltkrieg, wo natürlich eine ganze Generation von Künstlern... Natürlich, Jarry ist 1907 verstorben, aber eigentlich hat dann diese ganze Gruppe von jungen Künstlern diesen Ersten Weltkrieg nicht überlebt und ist nachher eine ganz neue Generation aufgestanden. Und da fehlen natürlich ganz viele Leute auch um Jarry herum, nicht nur Jarry selber. Ja. So, ich glaube, dass das echt ein Schütt, Graben ist.
War er so ein hypersensitiver, das ist ein bisschen ein blödes Wort, aber es kommt einem fast so vor, als hätte er das alles schon vorausgeahnt, nicht bewusst, aber als wäre das irgendwie schon alles da gewesen, was dann kommt, so dieser, eben der 1914 und so weiter, als Schrecken.
Es ist zumindest verwunderlich, dass hier in Ausstellung liegt dieser Cäsar Antichrist mit Collagen von Jarry. Eigentlich gibt es fast keine Collagen vor dieser Zeit, 1892, 94. Er hat seine Musiknoten, Covers mit kleinen Skizzen gemacht. Das ist auch etwas, was man als sozusagen Kunst, publizierte Kunst nicht sieht. So, er hat einige Sachen sehr früh gemacht und ist damit sicher ein Vorfahren von was später gekommen ist.